Hallo, ich bin Stefanie Jehn. Ich bin hier in Hamburg, Chefsommelier vom Fontenay, Master-Sommelier und leite das Sommelier-College von der Sommelier-Union. Ja, mit der Domain Ott arbeiten wir im Fontenay schon seit der Eröffnung. Allerdings kenne ich die Weine schon, seit ich mit Wein zu tun habe. Für mich ist das Weingut, was für die Provence steht. Ich bin persönlich ein großer Fan von den Häusern Château Romanson, Clos Mireille und Château Lasselle. Es ist so, dass ich persönlich kein Mensch bin, der gerne viel trinkt. Daher lieber gute Tropfen und in der Top-Qualität und davon etwas weniger. Und bemerkenswert finde ich, wie diese Produkte auch reifen können. Vor allem Château Romanson. Ja, Château Romanson ist für mich ein Rosé, der eine große Komplexität hat, durch den hohen Anteil an Mourvèdre-Trauben. Anders schmeckt als andere. Nicht so ein Blümchen-Rosé, der nur gefällig ist, sondern wirklich ein Wein, der Textur und Charakter hat. Das ist auch der, den wir seit der Eröffnung glasweise in allen Outlets servieren. Wir haben nach der Pandemie mal eine kurze Zeit Clos Mireille serviert, weil auf dem Markt nicht genügend verfügbar war von dem Produkt, das wir eigentlich hatten. Ja, Clos Mireille habe ich auch schon besucht. Ist ein wunderschönes Weingut. Da war ich in 2019, hatte ich das Glück, mal in der Region Urlaub zu machen. Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, da mal persönlich vorbeizufahren. Ja, ist wunderschön. Quasi mit Weinbergen, fast mit Meerblick. Also man kann zumindest das Meer von den Weinbergen aus riechen oder manchmal auch hören, wenn es ein bisschen windiger ist. Und es ist eine wunderschöne Ecke Frankreichs, die jeder auf jeden Fall sich mal anschauen sollte. Und selbst bis in den späten Herbst hinein kann man dort Glück haben, mit viel Sonne verwöhnt zu werden und angenehme Temperaturen durch die Nähe zum Wasser hat man sowieso das ganze Jahr über.
Nun ist das schon die dritte Ausgabe von Sommelier on Tour. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und ich kann ohne Übertreibung behaupten, dass wir ein weiteres absolutes Highlight, ein Weingut präsentieren dürfen, das eine komplette Weinsparte revolutioniert hat. Eines der wichtigsten Weingüter in dieser Weinwelt ist ohne Frage die Domaine Ott aus der Provence. Und sie haben es geschafft, den Roséwein, der oftmals ein bisschen belächelt wird, komplett salonfähig zu machen und auf eine Prestigeebene zu heben. Und das durch pure Qualität. Wie fängt sowas an? Also die Wurzeln gehen auf 1896 zurück, als Marcel Ott, ein Agraringenieur aus dem Elsass, erste Weinberge in der Provence erwarb. Der offizielle Grundstein wurde gelegt mit dem Erwerb von Château de Selle im Jahr 1912. In den 1930er Jahren trat Clos Mireille zur Domaine hinzu, gefolgt 1956 durch Château Romanson im Bandol. Seit 2004 ist Domaine Ott Teil der Röderer Kollektion. Doch die Familie Ott bleibt maßgeblich in der Führung eingebunden. Die operative Leitung liegt heute bei Christian Ott und Jean-François Ott, den ich heute bei uns im Podcast begrüßen darf. Die Domaine Ott trug wesentlich zur Aufwertung von Roséwein, nicht nur in der Provence, sondern weltweit bei. Die patentierte Flaschenform, die 1932 von René Ott designt wurde, ist Markenzeichen und identitätsstiftend. Die Domaine Ott nahm maßgeblich Einfluss auf Klassifikationen wie Cru Classé und das Appellationsrecht in der Provence. Und seit der Ernte 2022 ist die Domaine Ott offiziell biologisch zertifiziert. Und das für Rebflächen und die Weinbereitung. Letzte Woche gab es das Featurette und heute gibt es das Showcase. Und ich freue mich sehr auf ihn. Herzlich willkommen, lieber Jean-François Ott. War es von Anfang an dieses extreme High-Level an Roséwein, die ihr produziert habt, oder war es eine Entwicklung, dass die Rosés nach und nach besser wurden, bis sie dieses Weltklasse-Niveau definiert haben?
No, I really, my great-grandfather and then mein Urgroßvater und dann die Generation meiner Großväter und dann meine Väter, mein Vater, sie haben versucht, die besten Trauben zu bekommen für den Rosé, den hochwertigen Rosé, den sie machen wollten. Also, das Erste, was sie taten, war, die Qualität der Trauben zu verbessern. Did was trying to improve the quality of the grapes. When you make a red wine, you need small beans. Wenn man einen Rotwein macht, braucht man kleine Beeren. Man braucht viel Farbe. Man braucht Reife. Man braucht konzentrierte Aromen. Wenn man einen Rosé produzieren möchte, dann kümmert man sich nicht wirklich um die Farbe. Was man wirklich braucht, ist die beste Balance zwischen Frische, Reife und Säure. Also braucht man eine größere Beere. Man braucht ein bisschen Reife. Wenn ich die Trauben probiere, bevor ich entscheide, sie während der Ernte zu pflücken, fühle ich immer, ob sie zu gut sind. Ich meine, zu gut für meinen Geschmack ist es ein bisschen zu spät. Man braucht immer diese kleine Säure, die am Ende nach der Gärung die Frische und den Fruchtgeschmack dem Wein verleiht. Aber trotzdem, die Weinbaupraktiken sind völlig anders als bei einem Rotwein oder bei einem Roséwein. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass sie hart gearbeitet haben, um die guten Trauben zu bekommen, und dann mussten sie die Vinifikation verbessern, wie sie die Trauben, die sie hatten, vinifizieren.
Been working hard to get the good grapes, and then they've been
Die Vinifikation ist ziemlich ähnlich wie bei einem Weißwein. Also nach der Gärung gehen wir zum Batonnage oder zur Reifung auf der Hefe über.
Aber ja, es ist mehr oder weniger wie ein Koch. Ich meine, wenn man ein gutes Gericht machen will, muss man seine Zutaten auswählen. Und das habe ich getan.
So haben wir offensichtlich einige Verbesserungen mit der Technologie, die wir heute haben können, hauptsächlich um die alle Kühlsysteme.
We can have today mainly around all the cooling systems.
Vielleicht eine Frage zwischendurch, die mir sehr wichtig erscheint. Du erwähntest, dass die Farbe beim Rosé nicht ganz so wichtig wäre. Und ich war der Meinung bisher, dass die Farbe beim Roséwein eines der wichtigsten Dinge ist. Man hat so viele verschiedene Farbspektren, so viele verschiedene Intensitäten. Und letztlich ist doch ein ganz großes Ziel beim Roséwein alljährlich die gleiche Farbintensität und eben auch das gleiche Farbmuster sozusagen wiederherzustellen. Ist nicht die Farbe einer der wichtigsten Indikatoren für einen Rosé? Und definiert sich nicht ein Haus wie das eure über die Farbe und vor allen Dingen über die wiedererkennbare und gleichbleibende Farbe?
I think you're right on one side. That means that everybody gets to Rosé. When you buy a bottle of Rosé, the first thing you...
Nein, ich denke, du hast auf einer Seite recht. Das bedeutet, dass jeder einen echten Rosé bekommt. Wenn du eine Flasche Rosé kaufst, das Erste, worauf du achtest, ist offensichtlich die Farbe. Aber für mich,
die Farbe ist kein Problem.
Ich meine, ich arbeite hauptsächlich mit Grenache, mit Sansot. Mourvèdre ist ein bisschen farbintensiver. Aber am Ende, die Art, wie wir die Vinifikation machen, ist, wir versuchen, die Frische und den Fruchtgeschmack zu bewahren. Also nach der Ernte, wir ernten alles von Hand. Nach der Ernte legen wir die Trauben in große Kühlschränke und dann pressen wir sie erst am nächsten Tag. Das bedeutet, dass wir nicht viel Farbe bekommen.
Weißt du, es ist ziemlich wie ein Tee. Wenn du deinen Tee mit kaltem Wasser, bekommt man nicht viel Farbe, also wird in unserem Prozess alles gemacht, um die Frische und den Fruchtgeschmack zu bewahren. Und ich schaue mir die Farbe erst beim endgültigen Verschnitt an. An diesem Punkt muss ich sicherstellen, dass es ein Rosé ist und nicht zu hell, weil es manchmal mehr das Problem ist, dass der als zu dunkel. Es ist nicht wirklich ein großes Problem für uns in der Art und Weise, wie wir die Trauben produzieren und dann wir die Vinifikation bei allen Weinen machen.
We make the vinification on rosé wine.
Wie kann man eure Weine am besten verstehen? Wie kann man am besten die Komplexität, die Intensität, die Einzigartigkeit eurer Weine auflösen, herauslösen, wahrnehmen, interpretieren? Was ist der beste Weg, um eure Weine in ihrer Besonderheit wahrzunehmen?
I think the best way is to come to visit us in one of the estates because
ich denke, der beste Weg ist, uns in einem der Weingüter zu besuchen, weil hier kann man, ich meine aber, das kann man überall machen. Man sollte versuchen zu verstehen, man sollte mindestens zwei verschiedene Weine von zwei verschiedenen Weingütern probieren.
Sie haben alle eine besondere Persönlichkeit, aber sie werden alle offensichtlich mit unseren Trauben hergestellt. Das bedeutet, dass wir auf jedes Detail achten, um die beste Qualität der Trauben zu produzieren. Und dann sind wir in der Lage, die besten Weine auf jedem Terroir zu machen.
We are able to make the best wines on each terroir.
Eigentlich denke ich, wenn Sie Clos-Mireille neben Château de Sel und Château Romassant probieren, werden Sie verstehen, dass wir offensichtlich an unserem Terroir arbeiten. Aber das ist ein anderer Ausdruck jedes Terroirs. Clos-Mireille ist offensichtlich anders als das Château de Sel und Château de Sel ist anders als das Château Romassin. Und ich denke, das macht auch einen großen Unterschied, weil die Hauptproduzenten von Rosés alle Terroirs mischen und daraus einen Rosé machen, der wirklich gut sein kann.
Aber ich denke, wir gehen ein wenig weiter, um den Ausdruck jedes Terroirs oder in unseren Weinen zu erhalten. Es kann auch sein, dass wir das in all unseren Weinen, sogar für Rot- und Weißwein.
Wir haben diese DNA, würde ich sagen, von Rosé. Und man kann es auch in Rotweinen spüren, weil wir immer nach der Frische und dem Fruchtgeschmack suchen.
Selbst wenn man einen tiefen Geschmack und wissen Sie, die Struktur eines Rotweins hat, hat man am Ende immer ein bisschen etwas in dazwischen, das erinnert an den Rosé-Geschmack und die Frische und den Fruchtgeschmack eines Rosés, the freshness and the fruit taste of a Rosé.
Wahrscheinlich ist der beste Weg, eure Weine zu verstehen, sie zu probieren. Vielleicht können wir zusammen zwei Weine probieren. Ich würde vielleicht auf der einen Seite ein Clos-Mireille nehmen und auf der anderen Seite einen Bayard. So haben wir am besten zwei total unterschiedliche Interpretationen eurer Handschrift. Was hältst du davon? Mit welchen sollten wir beginnen?
Oh, so I would start with the Bayard first.
Also würde ich zuerst mit dem Bayard beginnen.
Bayard, weißt du, für mich ist es ist das Einstiegsniveau, aber es ist auch der einfachste Weg, um zu Rosé zu gelangen. Man kann es, weißt du, vor einer Mahlzeit wie ein Aperitif haben. Und offensichtlich ist es ernst genug,
durch ein Essen zu gehen.
Für mich muss Bayard erfrischend und gleichzeitig geschmackvoll sein.
For me, Bayard has to be, also muss ich bei jedem Jahrgang ein wirklich gutes Gleichgewicht finden, um sicherzustellen, dass es wieder erfrischend ist und gleichzeitig die Struktur eines echten Weins hat, würde ich sagen.
The structure of a real wine, I would say.
Ist es sowas wie ein Zweitwein oder nehmt ihr dafür die jungen Rebanlagen? Oder wie kann ich mir diesen Einstiegscharakter vorstellen?
For Bayard,
Bayot sieht so aus.
Genau.
Für Bayot ist es auch eine Möglichkeit, die Qualität des anderen zu verbessern.
The other wines, like Clos Mireille and Château de Serre, that means that
die anderen Weine wie Clos Mireille und das Château de Serre, das bedeutet, dass wenn wir die Cuvée jedes Jahrgangs machen, alle die Cuvée, die wir nicht für das Clos Mireille und Château de Serre auswählen, was hauptsächlich, wie Sie sagten, junge Reben sind. Wir mischen sie und wir machen Bayot daraus und darüber hinaus haben wir eine spezielle Kellerei, die sich in der Mitte der drei Weingüter befindet, in Kurs, wo wir mit anderen Produzenten zusammenarbeiten können. Das sind Celles Trauben. Das bedeutet, dass wir das ganze Jahr mit ihnen arbeiten, um die Trauben zu bekommen, die wir für Bayot wollen. Also ist es eine Mischung aus dem zweiten Label von Château de Serre und Clos Mireille und einigen Trauben, die wir von anderen Produzenten kaufen.
Grapes that we buy from other producers.
Aber die grundlegende Weinherstellung ist im Prinzip die gleiche wie bei Clos Mireille. Also der Qualitätsanspruch ist bei allen Weinen der gleiche. Habe ich das richtig verstanden?
Yeah, exactly. For the vinification is the same.
Ja, genau. Für die Vinifikation ist die gleiche. Wir arbeiten schon lange mit diesen Leuten zusammen. Sie haben auch auf biologischen Anbau umgestellt. Wir sind von Anfang an biologisch, aber sie haben dasselbe gemacht. Und ja, wir gaben ihnen Ratschläge, wie sie Landwirtschaft betreiben sollen, welche Art von Ertrag sie haben müssen, den sie auf jedem Feld haben müssen. Und auch, und es ist wirklich wichtig, wann wir uns entscheiden zu ernten. Denn wissen Sie nochmal, ich habe Ihnen gesagt, dass alles dreht sich um den Geschmack der Trauben. Und wir müssen diese Frische und Säure bewahren, um diese Mischung von Biotee zu machen und um es zu haben, um das Gleichgewicht zu haben, das wir brauchen, um den ganzen Wein zu erfrischen. Ich muss die Flasche öffnen.
I need to open the bottle.
Okay. Da interessiert mich natürlich, wie würdest du Bayot beschreiben? Und vielleicht die erweiterte Frage, warum heißt es Bayot? Also warum ein englischer Name? Ist das die internationale Erweiterung eures Weingutes oder warum Englisch?
Yeah, for me on Bayot, you got...
Für mich bekommt man bei Bayot wirklich die Nektarine oder die Frühlingsfrucht in der Nase.
Man bekommt ein wenig Mandeln am Ende der Nase.
Und ja, am Gaumen hast du beides. Ich meine, du hast kleine Stücke von die roten Früchten, würde ich sagen. Und gleichzeitig bekommt man dir die Lebhaftigkeit und die Säure von... Und die Frische tatsächlich des Weins. Und am Ende bekommt man etwas wie, es ist fast wie ein salziger Geschmack.
Man möchte fast noch einen Schluck nach dem letzten.
Und ich denke, das ist ein guter Punkt. Kein bitterer Geschmack, keine Bitterkeit am Ende. Ich meine, das ist, wissen Sie, Bayot zu produzieren ist immer eine Herausforderung, weil ich möchte von einem Jahrgang zum anderen konsistent sein.
Es ist immer wirklich wichtig für mich, sicherzustellen, dass es das Einstiegsniveau ist. Also, ich möchte, dass die Leute fühlen, dass es ein angenehmer Wein ist. Und auch wenn er nicht so komplex ist wie ein Clos Mireille, Château de Serre oder Château Romassin,
ich brauche dieses gute Gleichgewicht von einem schönen Rosé und Nicht-Rosé. Und wissen Sie, das kann wirklich, wirklich schön sein von am Anfang, aber vielleicht ein bisschen bitter am Ende des Geschmacks und vielleicht zu schwer. Wiederum ist das Gleichgewicht wirklich wichtig, weil der Wein, den die Leute vielleicht, das ist einer der Weine, den die Leute trinken werden und das Domain durch diesen Wein entdecken werden. Also, es ist wirklich wichtig. Und Bayot, du hast mich nach Bayot gefragt. Und nein, es ist nicht für englische Märkte. Aber für mich ist es wirklich wichtig zu sagen, dass wir sind diejenigen, die diesen Wein machen. Es war einfacher für alle zu verstehen.
Es war also nur eine Möglichkeit für die Leute, eine einfachere Möglichkeit für die Leute zu verstehen, dass wir hinter diesem Wein stehen, offensichtlich.
An easier way for people to understand that we are behind this wine.
Und wenn du den Bayot probierst, denkst du dann in Aromen oder mehr in Struktur oder Textur? Ist das Aroma oder der Geschmack für dich ausschlaggebender? Und wann denkst du, es ist ein typischer Bayot?
I think when I, the for Bayot Ich denke,
für Bayeux ist das Wichtigste für mich die Aromen, ich meine die Nase natürlich, und dann die ersten Aromen, die man beim ersten Schluck bekommt.
Es muss frisch sein, es muss fruchtig sein und es muss gut ausbalanciert sein. Und dann ist das der Anfang von allem und dann stelle ich sicher, dass wir am Ende keinen bitteren Geschmack haben. Es ist eine Frage des Geschmacks
und es ist ziemlich ähnlich wie wieder, wenn man kocht. Ich denke, du bist besser darin, das zu kochen, was du magst,
als das, was man nicht mag. Und offensichtlich, ich mag keinen bitteren Geschmack, auch wenn manche Leute denken, dass es etwas mit der Struktur des Weins zu tun haben kann. Ich finde, dass der bittere Geschmack am Ende einen dazu bringt, ich weiß nicht.
The lens without any bitter taste, ja.
Und ist es dasselbe bei Clos Mireille? Vielleicht können wir den jetzt direkt im Anschluss probieren.
No, Clos Mireille for me is totally different.
Clos Mireille ist für mich völlig anders.
Clos Mireille ist, wie ich dir gesagt habe, auf einem besonderen Terroir wirklich.
Ich denke, wir haben eines der einzigartigsten Terroirs in Côte de Provence, weil wir auf Schieferboden sind, am Meer, mit viel Salz, das aus dem Boden aufsteigt. Also
in deine Wurzeln. Und ich fühle, dass
die Trauben sind ziemlich unterschiedlich. Und ich suche nach vielen Dingen. Es ist eine Mischung aus Grenache, Cinsault und ich füge meistens ein bisschen Roll hinzu. Roll ist eine weiße Traube.
Das sind ungefähr 5%.
White grape, but it's something like 5%.
Ändert sich jedes Jahr die Cuvée bzw. die einzelnen Anteile der Rebsorten? Oder ist es immer dasselbe?
It's always closed, but
es ändert sich, weil ich wirklich versuche, von einem Jahrgang zum anderen konsistent zu sein.
Offensichtlich ist der Jahrgang von einem Jahr zum anderen unterschiedlich, aber manchmal nehme ich ein bisschen mehr Cinsault, ein bisschen weniger Grenache, aber ja, hauptsächlich ist es viel Grenache und ein bisschen Cinsault und wirklich eine kleine Menge von Roll.
Aber was ich suche bei Clos Mireille ist wieder die Lebhaftigkeit, mehr die gelben Früchte oder vielleicht ein bisschen Melone, Zitrus, Granatapfel und ich versuche gleichzeitig die Weichheit und die Textur. Bei diesen Weinen ist die Textur wirklich wichtig, weil sie runder sein muss. Clos Mireille, Château de Saint, Château Romazan sind dafür gemacht, um mit Essen getrunken zu werden. Es sind eher gastronomische Weine, würde ich sagen. Und bei Clos Mireille suchen wir nach der Würze, aber auch dem salzigen Geschmack des Terroirs. Und gleichzeitig der saftige und wie kann ich das sagen? Man fügt einen saftigen Geschmack von den Früchten hinzu, die auf diesen Rosé gehen können, ja.
That can go on this rosé. Yeah.
Wir probieren gerade jahrgangsaktuelle, also noch relativ junge Weine. Und da stellt sich mir die Frage, was ist das perfekte Alter für diesen Wein? Ist es 1 oder 2 Jahre? Ist es 3 oder 5 Jahre? Ist es 10 Jahre oder älter? Ich glaube, einer der größten Missverständnisse ist, dass Roséwein immer frisch und jung getrunken werden muss. Wie ist deine Meinung dazu?
I always feel that we drink but it's true
for. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass wir trinken, aber es ist wirklich, es ist wahr für Rosé, aber es kann auch für andere Weine und andere Farben wahr sein. Aber
ich werde dir 2 Dinge sagen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass es wirklich schwierig ist, Weine in ihren Kellern zu lagern oder
in ihrem persönlichen Keller. Aber an einem Punkt fühle ich, dass sie wirklich, wirklich gut sind. Und für mich die beste Zeit ist ungefähr 1 Jahr nach der Ernte, würde ich sagen.
Das bedeutet, dass offensichtlich kann man sie aufbewahren. Denn wenn man für Wein und für Roséwein ist es dasselbe. Wenn man das Gleichgewicht und die Säure hat, kann man ihn lange lagern. Aber was erwartet man von Roséwein?
Ich meine, meistens erwartet man frische Fruchtgeschmack, wieder ein gutes Gleichgewicht, wenig Säure. Und wenn sie nach 2, 3 oder 5 Jahren altern, müssen sie die Säure behalten. Aber das gilt auch für Rotwein,
und Weißwein. Wenn man keine Säure mehr hat,
der Wein ist tatsächlich weg. Und bei Rosé ist es dasselbe, also behält man die Säure, aber man geht in Aromen, die etwas tiefer, etwas weniger frisch sind.
Aber man geht zu Aromen wie, ich würde sagen, Mandarine, aber frische Orange. Und das ist wirklich schön, weil es wirklich gut mit dem, ich meine, man kann es mit vielen Speisen kombinieren.
Aber ich denke, wenn man es zum ersten Mal probieren möchte, nach einem Jahr hat sich alles entwickelt. Es hat die Frische, den Fruchtgeschmack, das Gleichgewicht ist wirklich gut. Die Säure ist immer noch sehr präsent und gleichzeitig bekommt man einen tieferen Geschmack.
Zweitens, ich würde sagen, es ist der zweite Geschmack, den man nicht am Anfang haben kann. Aber wissen Sie, die Leute denken, dass sie Rosé wirklich jung trinken müssen wegen der Geschichte.
Ich meine, wenn man bei einem normalen Rosé isst, heute hat sich die Qualität stark verbessert, aber vielleicht vor 30 Jahren, wenn man bei einem normalen Rosé war, das Gleichgewicht wurde wirklich
nicht mehr wirklich gut nach 6 Monaten oder vielleicht zwischen 6 und 12 Monaten. Also dachten die Leute, wenn sie nicht jung sind, werden sie nicht gut sein. Aber heute sind die Dinge wirklich anders. Ich meine, es ist auch eine Frage der Farbe. Du hast über die Farbe gesprochen.
Meistens denkt jeder, dass je heller die Farbe ist, desto besser wird der Geschmack sein. Und ich bin mir da nicht so sicher. Es war früher so, weil sie haben viele, ich meine, sie haben 2 Möglichkeiten, einen Roséwein herzustellen.
Ich habe Rosés, on direct press Rosés.
Die Winzer pflegten ihren Rotwein zu konzentrieren und sie nahmen einen Teil des Safts aus ihren Fässern, aus den Fässern für ihren Rotwein. Und dieser Saft war Rosé, aber dunkler Rosé. Und es war wie der Rest ihres Rotweins.
Also haben sie nicht die wirklich gute Vinifikation gemacht und deshalb denken die Leute jetzt, dass wenn es dunkler ist, es nicht so gut sein wird, wie wenn es heller ist. Aber ich bin sicher, die Leute, ich meine, es ist nicht die Art, wie wir es machen, aber weil ich wieder die Frische, den Fruchtgeschmack in meinen Roséweinen behalten möchte. Aber ich denke, man kann auf dem Markt gute Weine, Roséweine finden, die dunkler sind.
Ich meine, die Farbe und der Jahrgang sind nicht wirklich das größte Problem. Ich meine, man muss es probieren, die Weine probieren und dann kann man sagen, ob man sie mag oder nicht.
Aber Farbe und Jahrgang sind nicht immer, ich meine, etwas, worauf man sich verlassen kann.
I mean, something that you can trust on.
Wenn du den Clos Miret nimmst, was zum Beispiel ist die perfekte Serviertemperatur für diesen Wein? Ist es 4 bis 6 Grad? Ist es wie ein Rotwein, also 18 bis 20 Grad? Oder ist es genau dazwischen? Und nicht unwichtig, welches Glas würdest du dazu nehmen? Ein Weißweinglas, ein Rotweinglas oder vielleicht sogar ein ganz spezielles Roséweinglas wie das von Riedel?
that's a good question. Das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir Rosé immer zu kalt trinken. Aber wissen Sie, es ist auch so. Ich hätte es lieber ein wenig zu kalt und es erwärmt sich im Glas als zu warm eigentlich. Also würde ich sagen, ungefähr, ja, zwischen 12 und 15 Grad ist es. Es ist die gute Temperatur, um sie zu probieren.
Für das Glas? Ich weiß nicht.
Ich würde sagen, etwas wie offensichtlich kein Rotweinglas, aber ich mag die Gläser, die unten ein bisschen groß sind, wo man nippt oder wo man es ein bisschen riecht, kleiner, ein bisschen schmaler,
weil das die Aromen und den Geruch oben im Glas konzentriert und das funktioniert wirklich gut. Aber meistens muss man auch ein bisschen Luft in den Wein bringen.
Also vielleicht ein bisschen früher öffnen, nicht 2 Stunden vorher, sondern 30 Minuten vorher, damit es ein bisschen mehr Luft bekommt.
Und es entwickelt die Aromen auch, wenn es nicht zu kalt ist.
Concentrated the aromas and it develops the aromas also if it's not too cold.
Würdest du diesen Wein dekantieren oder grundsätzlich gefragt, würdest du Roséweine lüften?
Sometimes.
Manchmal würde ich Ihnen die Wahrheit sagen, tue ich es. Hauptsächlich bei Weinen wie, um die Auswahl zu erklären, haben wir Bayot, das ist das Einstiegsniveau, und dann haben wir die drei Weingüter. Und darüber hinaus haben wir
Etoile, which is the entry level, and then we have the three estates, and on top of it we have Etoile.
Es ist eine wirklich, wirklich kleine Produktion und es sind etwa 6000 Flaschen im Jahr und es ist die Mischung der drei Weingüter. Wir wählen die beste Cuvée von jedem Weingut oder jedem Jahrgang jedes Weinguts. Das bedeutet, wir versuchen die Finesse und die Mineralität von Château de Sel zu finden, den salzigen Geschmack und den knusprigen und saftigen Geschmack von Clos Mirel und, wissen Sie, ich würde sagen, den Körper und die Struktur von Château Romassant. Und wir versuchen, die drei in einer Cuvée zu konzentrieren.
Und das ist Étoile. Und Etoile, ja, wenn man es dekantiert, ich meine, man kann die drei Weingüter spüren und es wird, ich meine, alle Aromen entwickeln sich sehr gut. Und es kann auch manchmal für Château Romassant sein. Château Romassant ist eher eine rote Traubensorte und diese Traube ist ein wenig reduktiv. Also, wenn Sie es dekantieren, dann bekommen Sie so eine andere, ich würde sagen, Sie bekommen eine andere Geschichte des Weins. Ja, auf jeden Fall.
Of the wine, yeah, for sure.
Hast du eine Lieblingsrebsorte oder welche ist für dich am interessantesten oder welche fordert dich am meisten bei deiner täglichen Arbeit?
Actually, I think I cannot speak about.
Eigentlich denke ich, ich kann nicht über Domaine sprechen, ohne über Grenache oder vielleicht Semillon zu sprechen. Hier in Clos Mirel, weil wir Semillon für den Weißwein verwenden. Aber wir haben unterschiedliche Terroirs. Aber wenn ich eine Rebsorte wählen müsste, würde ich Mourvèdre wählen. Mourvèdre ist wirklich besonders. Es wächst und reift im Gebiet von Bandol. Und ich denke, es reift dort in Bandol wie nirgendwo sonst auf der Welt. Ich habe wirklich eine sehr besondere Zuneigung für diese Rebsorte, die ein bisschen unberechenbar vielleicht. Es sei denn, es wächst unter wirklich spezifischen Bedingungen. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass wir in Bandol vielleicht den besten Ort der Welt haben, um Mourvèdre anzubauen. Und ich mag es, weil es, ja, es ist, es kann knifflig sein, aber es ist auch wirklich widerstandsfähig bei heißen Bedingungen, klimatischen Bedingungen. Es passt sich sehr gut an die globale Erwärmung.
Gleichzeitig muss es reif sein, das beste Aroma und die volle Dichte zu liefern. Wenn nicht, kann es wirklich rustikal, wirklich reduktiv sein. Und das ist offensichtlich, was ich nicht in meinen Weinen will. Aber ja, es ist immer eine Herausforderung, sie im richtigen Moment zu ernten. Am Ende fühle ich wirklich die Würze, die Struktur, die Komplexität der Traube macht die Weine wirklich besonders.
The wine's really special.
Was sind deiner Meinung nach 5 Dinge, die einen guten Wein ausmachen und 5 weitere Dinge, die einen Wein mit Weltmaßstab auszeichnen?
Ich würde sagen, für einen guten Wein brauchen wir einen guten Ort. Das bedeutet guter Boden, gutes Wetter, gute Rebsorte auch. Guter Typ von Traube und guter Jahrgang.
Ich meine, alles dreht sich um den Regen, den man im Winter bekommt, das Wetter, das man im Frühling bekommt und für die Ernte. Also ja, das ist über den Jahrgang und man braucht auch ein bisschen Glück. Denn wenn man alles gemischt hat, das Wetter, den Ort, die Rebsorte, den Jahrgang, ich meine, am Ende ist es auch ein bisschen eine Frage von Glück, aber das gibt einem ein gutes Wein.
Und für einen wirklich guten Wein oder, Sie sagten einen Weltklasse-Wein, ich würde sagen, auf jeden Fall ein gutes Terroir. Das bedeutet Boden, Wetter und die gute Art von Traube, die auf das Terroir passt. Und dann versuchen, präzise in der Weinbau und der Weinherstellung zu sein. Weißt du, wenn du einen wirklich hochwertigen Wein machen willst, musst du präzise im Weinbau sein. Du musst ins Detail gehen und das Gleiche gilt für die Weinherstellung.
Also, ich denke, du brauchst auch ein bisschen Erfahrung, weil von einem Jahrgang zum anderen alles so unterschiedlich ist. Du musst in deinem Weinberg sein, sicherstellen, dass alles so läuft, wie du es möchtest, und du musst deine Landwirtschaft anpassen, weil du von einem Jahrgang zum anderen genau die gleiche Menge Regen haben kannst.
Ich meine, wenn es im Februar regnet, wird es anders sein, als wenn es im März oder Mai regnet. Also man muss jeden Tag oder jede Woche auf seinen Weinberg achten, um zu sehen, was passiert und wie die Dinge laufen und ob das Gleichgewicht von allem stimmt und ob man etwas im Weinberg tun muss. Also ja, man muss wirklich präzise sein, auf Details achten. Dafür braucht man ein wenig Erfahrung und du musst ein gutes Gleichgewicht zwischen allem finden. Ich meine, zwischen dem Wetter, dem Boden, der Rebsorte, der Reife, der Art und Weise, wie du die Vinifikation durchführen wirst. Und ja, das ist ein bisschen knifflig. Und du musst versuchen, alles herauszufinden, alles, was während der Ernte passiert, um all diese Dinge zu steuern.
Was war dein größtes Learning? Und gab es da eine Person, die dich beeinflusst oder sogar geprägt hat?
Was ich gelernt habe,
ist, dass man von Anfang eines Jahrgangs an eigentlich nichts weiß. Man kann nicht für alles seine Lösung finden. Man muss sich anpassen und schauen, was passiert. Ich meine, mein erster Jahrgang war 2002 im Château de Selle. Und ich denke, es war der schlechteste, den ich hatte. Es war ein wirklich schöner Anfang. Wir hatten Regen ab Anfang August alle zwei Tage. Und am Ende war die Qualität der Trauben, ich meine, die Qualität war nicht gut. Also mussten wir viel sortieren. Am Ende war der Jahrgang 2002 45% weniger als der Jahrgang 2001. Das bedeutet, dass wir so viel sortiert haben, dass am Ende die Qualität schließlich ziemlich gut war. Aber wir mussten viel sortieren. Und also das war wirklich kompliziert.
Und danach hattest du mit 2003 einen der heißesten Jahrgänge jemals.
Ich werde bereit sein für den nächsten Jahrgang. Also ich habe so viele Dinge geplant, wie was soll ich tun, wenn es regnet und wenn es und am Ende hatten wir 2003 und es war das heißeste, das wir je hatten und es war ziemlich trocken und also war alles komplett anders.
Also zu diesem Zeitpunkt verstand ich, dass der einzige Weg, durch den Jahrgang zu kommen, meine ich, ist, im Weinberg zu sein und zu beobachten, was passiert und den Weinbau anzupassen, die Art und Weise, wie man seinen Weinberg bewirtschaftet, um am Ende die Qualität und die Trauben zu bekommen, die man für die Ernte braucht. Also das Einzige, was ich wirklich darüber gelernt habe, ist, dass man nichts weiß und alles sich von einem Jahrgang zum anderen ändern kann. Ich meine, wir stehen einem globalen Erwärmungstrend gegenüber. Ich meine, es ist nicht gefälscht.
Ich bin 51 noch, ich bin immer noch 51.
Und früher, als ich ein Kind war, begannen meine Eltern mit der Ernte, nachdem wir zurück in die Schule gingen. Das bedeutete um den 15. bis 20. September. Und heute, ich meine letztes Jahr, wir haben die Ernte am 12. August begonnen. Das bedeutet, in etwa 40 Jahren haben wir einen Monat verloren.
Also offensichtlich denke ich, dass wir unsere Weinbaupraxis an das Wetter und an die globale Erwärmung anpassen müssen. Oder ja, alles geht wirklich schnell. Also müssen wir uns sicher anpassen.
Everything goes really fast, so we need to adapt for sure.
Wer hat dich am meisten beeinflusst? Gab es da auf deinem Weg jemanden, der dich sehr stark geprägt hat? War es vielleicht dein Vater, dein Großvater oder vielleicht doch jemand ganz anderes?
Yeah, I think my father for sure.
Ich denke, mein Vater auf jeden Fall, aber ich denke auch die Familie auf jeden Fall, weil offensichtlich, ich meine, du, als ich anfing, dachte ich,
ich verstehe immer sehr schnell, dass die Erfahrung ein guter Punkt in diesem Job ist. Und ja, sicher, die Erfahrung der Familie war und hauptsächlich mein Vater war ein guter Punkt. Aber gleichzeitig bin ich mir nicht sicher. Ich meine, ich musste auch meinen Beitrag leisten und ich bin mir sicher, dass die Weine, die wir heute machen, wirklich anders sind als damals, als mein Urgroßvater anfing. Aber ich denke, ich wurde auch beeinflusst durch den Geschmack, die Verkostungen, die ich gemacht habe, mit anderen Produzenten aus anderen Orten, ganz sicher.
Places, for sure. Hast du da eine spezielle Region oder einen speziellen Winzer oder ein Weingut im Kopf?
I like the whites from Sancerre. Ich mag die Weißen aus Sancerre. Ich mag den Côtes du Rhône-Stil bei Rotweinen. Ich finde auch, dass Champagner eine wirklich große Vielfalt an Geschmack. Sie können einige Champagner altern lassen, sie können einige jung trinken. Und das hat mich wirklich inspiriert in der Art und Weise, wie ich heute den Wein produziere. Auf jeden Fall, ja.
Ich denke, es ist ziemlich wieder wie ein Koch, der nach Asien gegangen ist und zurückkommt mit weißt du, er ist aus Frankreich oder er ist aus Deutschland und er geht nach Asien und kommt zurück mit einigen neuen Ideen, einige neue Geschmäcker. Und dann entscheidet er sich, nach Südamerika oder Peru oder Mexiko zu gehen und kommt mit, wissen Sie, Einflüssen zurück. Und ich denke, es ist ziemlich ähnlich für mich.
Come back with, you know, influences and I think it's pretty much the same for me.
Macht ihr noch verschiedene Experimente auf den Weingütern? Also probiert ihr verschiedene Hefen, verschiedene Fässer, verschiedene Rebsorten aus? Oder seid ihr der Meinung, dass der Claude Mireille, so wie er im Augenblick ist, der beste ist, den man erzeugen kann?
Are you doing still some experiments on your
Es speichern oder behalten? Nein, ich finde, es schmeckt wirklich gut. Aber es wird nicht das Beste sein. Ich meine, ich habe noch viel Arbeit drin, daran zu tun und ich versuche, die Qualität von einem Jahrgang zum anderen zu verbessern. Also, ich versuche immer, die Qualität, die Komplexität der Weine zu verbessern und mich auch anzupassen. Wir machen dort einen Weißwein in Clomiray. Für mich ist es ein gutes Beispiel. Ich meine, ich habe dir gesagt, meine Familie war am Anfang sie produzierten hochwertige Roséweine. Aber zu dieser Zeit war der Markt nicht so entwickelt. Tatsächlich hatten sie den ersten Erfolg auf dem Markt mit dem Weißwein, der Weiße aus Clomiray. Und dieser Weiße war früher eine Mischung aus Ugni Blanc und Semillon. Und seit 2000, und vielleicht würde ich sagen, dass wir in den Jahren 2000 Schwierigkeiten hatten, den guten Geschmack zu erreichen, den wir bei Ugni Blanc wollten. Und an einem Punkt haben wir alles probiert, aber an einem Punkt dachte ich, dass Ugni Blanc nicht die Rebsorte war, die wir im Süden Frankreichs brauchten. Ich meine, es war zu südlich für das Wetter, wurde zu heiß, zu trocken für Ugni Blanc. Also haben wir beschlossen, die Ugni Blanc zu pfropfen oder herauszuziehen und sie durch eine andere Rebsorte zu ersetzen, die mehr aus dem Süden stammt, würde ich sagen. Das ist Rolle. Der Rolle ist der Vermentino, der italienische Vermentino.
Le Rolle ist der Vermentino, die Italien Vermentino.
Das bedeutet, dass ich noch nicht über den Grenache, Sansot, Syrah, Mourvèdre Bescheid weiß, aber die wir für alle Weine verwenden. Aber was ich weiß, ist, dass ich über die anderen Trauben lernen muss, die verwendet werden können in Gegenden, wo das Wetter wärmer und vielleicht trockener ist, als was wir heute haben.
In places where the weather is warmer and maybe drier than what we have today.
Also machen wir viele Experimente auf jedem Anwesen. Wir arbeiten viel natürlich im Weinberg. Beim Beschneiden, beim Pflügen, auch auf dem Boden, beim Einbringen von verschiedenen Arten von, ich würde sagen, Getreide oder Gras im Weinberg.
Wir haben auch Erfahrungen gemacht. Ich meine Tests mit verschiedenen Traubensorten. Wir haben vor 5 Jahren angefangen zu pflanzen. Wir haben verschiedene Arten von Trauben gepflanzt. Es sind jedes Mal nur 1000 Fuß, aber ich muss wissen, welche Rebsorte zu meinem Terroir passen kann, um die Weine zu machen, die wir machen wollen. Das bedeutet, dass wir gepflanzt haben. Wir haben etwas Sangiovese gepflanzt. Wir haben etwas Touriga National gepflanzt.
Einige weiße Trauben aus Griechenland. Jedenfalls, wir werden die Mischung noch nicht ändern, aber in etwa 20 Jahren werden wir einige Erfahrungen mit verschiedenen Traubensorten haben, die uns helfen können, wenn wir wollen. Wenn wir die Mischung ändern müssen, wenn wir die Mischung ändern müssen und wenn wir die Art der Trauben ändern müssen, die wir heute anbauen, also alles ist auch eine Frage der Voraussicht in diesem Beruf. Und jedes Mal, wenn man etwas tut, weiß man, dass es mindestens 10 Jahre dauern wird. Ich kann Ihnen ein Beispiel dafür geben.
Wenn ich einen 2 alte Reben habe, habe ich oder 2 alte Weinberge, ein Feld, das zu alt ist, ziehe ich die Reben heraus, dann werde ich vielleicht auf eine Brache warten. Also werde ich für 4 Jahre Getreide pflanzen, dann wieder Reben. Und zwischen dem Pflanzen und dem Anbau und der ersten Produktion, der ersten vollständigen Produktion, wird es mindestens 4 weitere Jahre dauern.
Das bedeutet, dass zwischen dem Herausziehen und der nächsten Produktion es dauern wird.
8 Jahre. Alles ist eine Frage der Zeit in diesem Beruf. Und so ist es. Also müssen wir alles vorhersehen.
Trying to anticipate everything anyway.
Ich komme ja aus der Gastronomie, also von Sommelier-Seite. Darf ich fragen, welche Eigenschaften sowohl fachlich als auch persönlich ein guter Sommelier in deinem Sinne haben sollte?
I don't know. I think. Ich weiß nicht. Ich denke, für mich ist ein Sommelier der Teil des Teams eines Restaurants.
Also muss er. Ich habe immer das Gefühl, dass er darüber nachdenken muss, was die Leute, die erfahrenen Leute im Restaurant erleben werden, wo er arbeitet.
Das bedeutet, was sie zum Mittag- oder Abendessen haben werden und wie er einen Wein vorschlagen kann, der gut mit dem Essen harmoniert.
Und auch, dass es eine gute Wahl für alle Menschen sein wird, um den Tisch herum. Also es ist ein bisschen knifflig, weil man natürlich den Wein kennen, aber man muss auch das Gleichgewicht zwischen dem Essen und dem Wein kennen.
What can it, if it can match with the food of the restaurant, yeah, obviously.
Hast du ein Motto oder eine Denkweise, die dich im Leben leitet?
I think
Ich denke, was für mich ich fühle immer und ich stelle dem Team immer diese Frage, es ist, was können wir verbessern? Was können wir heute oder morgen verbessern oder was können wir auf eine bessere Weise machen? Und gleichzeitig musste ich es, ich brauche, dass alle wirklich ernsthaft bei der Sache sind, bei der Arbeit, aber bei allem, was wir tun, aber gleichzeitig, ich meinte, es ist eine Weingeschichte. Also muss es auf jeden Fall Spaß machen. Es muss, denke ich, ein gutes Gleichgewicht sein.
Ich meine, man kann Dinge ernsthaft machen, aber mit viel Spaß und ich denke, das ist, was wir hier versuchen zu tun. Ja,
we need to find it fun anyway.
Welchen Wein aus euren Häusern sollte jeder Weinliebhaber mindestens einmal im Leben probieren?
Wenn ich nur über die Rosés spreche, denke ich, dass wir wirklich alle Grenzen im Weinbau ausreizen. Ich denke, unser Weinbau ist einer der anspruchsvollsten. Wir gehen in jedes mögliche und nützliche Detail, nicht vom Anfang, von der Bodenvorbereitung, von der Brache, dem Pflanzen, dem Pfropfen, der Bodenbearbeitung, dem Beschneiden, dem Sortieren, der manuellen Ernte, der Vinifikation, zu wirklich kleinen Details, um sie in unseren Weinen gut zu nutzen.
Diese Vielzahl von kleinen Details macht am Ende den Unterschied im Geschmack aus.
That multitude of small details make the difference in terms of taste at the end.
Wenn ich wählen müsste, würde ich den Rosé von 2023 Étoile wählen. Die Étoile Cuvée.
Ich denke, es ist ein Konzentrat unseres Fachwissens, aber auch unserer Auswahl unserer Terroirs.
Es hat die Mineralität und die Finesse des Château de Sel. Wieder die Finesse, der Fruchtgeschmack und die Salzigkeit von Clomerey. Und es hat auch die würzige Struktur und wirklich den Körper von Château Romassin. Es altert extrem gut.
It ages extremely well.
Wir haben diese Cuvée Étoile im Jahr 2019 begonnen. Und so können wir heute eine Vertikale von Étoile Rosé machen, was wirklich lustig ist, weil die Leute nicht daran denken, alte Jahrgänge zu verkosten. Nicht alt, weil 2019 nicht so alt ist, aber bei Rosé-Wein macht das am Ende den Unterschied.
Wirklich, ich fühle, dass es ein echtes gastronomisches Rosé ist, konzentriert in einer Cuvée. Also würde ich Étoile wählen.
I would choose Étoile.
Yeah. Was würdest du dir wünschen, dass Sommeliers oder Weinliebhaber über euch, über euer Weingut, über eure Weine sagen, wenn sie über euch sprechen?
That's the point. I mean, we've been struggling to.
Ich meine, wir haben uns bemüht, den Roséwein auf das gleiche Niveau wie die größten Weiß- und Rotweine zu bringen. Also, ich würde wirklich gerne, dass Weinliebhaber fühlen, dass unsere Weine Rosé, aber auch Rot und Weiß sehr besonders sind.
Wir haben wirklich die Qualität von Rosé, aber auch von Weinen aus Südfrankreich verbessert.
Ich denke wirklich auch, dass ich es lieben würde, wenn die Leute denken würden, dass unsere Rosé-Produktion eine der anspruchsvollsten und beständigsten Rosé-Produktionen der Welt ist.
Und wieder, unser Rot- und Weißwein gehören zu den Besten im Süden Frankreichs. Das wäre schön für mich.
Our red and white are among the best in south of France.
Gibt es eine Frage, die du wirklich sehr gerne von einem Sommelier gestellt bekommst?
I really like when the sommelier asks me.
Ich mag es wirklich, wenn mich so viele fragen, was die Paarung sein kann, die beste Paarung zwischen diesem Wein, ich meine Clomerey und Essen.
Warum? Weil das normalerweise die Frage ist, wie bereits von jemandem, der bereits die Qualität der Weine kennt und den Unterschied zwischen dem Terroir.
Und während Sie darüber nachdenken, was Sie gleichzeitig bei den Weinen, bei meinen Weinen erleben können und auch was Sie vorschlagen können, welche Art von Erfahrung
Sie Ihren Kunden vorschlagen können.
Also, ja, ich denke, ich mag es, wenn Sie mich nach der besten Kombination zwischen den verschiedenen Cuvées, die wir produzieren, fragen.
The different Cuvées we produce. Yeah.
Wo siehst du den Wein in der Zukunft? Und wo siehst du euer Weingut in vielleicht 10, 20 oder sogar 30 Jahren?
ja. Diese Frage ist für mich eine echte Frage. Ich meine, ich bin fast ein bisschen schizophren darüber. Nachdenken darüber, wie das Anwesen in 10, 20 oder 30 Jahren sein wird. Ich muss sagen, dass ich sehr bewusst bin, weil es unser tägliches Leben ist, der Klimaveränderungen, die wir heute erleben.
Ich habe Ihnen von der Ernte erzählt. Wir haben ein Jahr, einen Monat in 30, 35 Jahren verloren.
Wir haben auch immer gesagt, dass zwischen der Blüte des Weinbergs und der Ernte wir 100 Tage hatten. Heute haben wir schmerzlich 85 Tage. Alles geht wirklich schnell. Alles geht viel schneller als früher. Aber trotz allem, ich meine, Weinbau ist immer ein langfristiger Prozess.
Ich denke, alles dauert. Oder alles, was man, wenn ich mich entscheide, heute etwas Neues zu pflanzen, eine neue Rebsorte und Erfahrungen über den Geschmack, die Vinifikation, die Anbaumethoden und alles zu sammeln, wird es 15 bis 20 Jahre dauern.
Also selbst wenn wir die Erfahrung mit anderen Rebsorten haben, am Ende ist es ein langer Prozess. Also ist bei uns alles langsam und die Natur beschleunigt sich. Ich meine,
die Erwärmung beschleunigt alles.
Was ich sehe, ist, dass wir uns in den kommenden Jahren anpassen werden, noch mehr verbessern, was wir gut machen, immer wieder lernen und Erfahrungen sammeln, um kontinuierlich zu versuchen, die Weine zu verbessern.
Aber ja, ich denke, wir werden in 10, 20 oder 30 Jahren, wir werden sein müssen, immer näher von einem Ort zum anderen, was im Weinberg und draußen passiert. Und wirklich, ich denke, wenn man an ein Weingut denkt, denkt man immer an die Weinherstellung.
Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass was heute passiert, nicht um, es geht offensichtlich auch um die Weinherstellung, aber es geht vor allem um den Weinbau. Ich meine, wir müssen unsere Weinbaupraktiken an die Umgebung anpassen, in der wir uns befinden.
Ich denke, wir werden uns verbessern müssen und so nah wie möglich sein in den 10, 20 oder 30 Jahren, die vor uns liegen.
Und ich denke auch, wissen Sie, wir haben das erlebt mit den USA und dem globalen Markt und allem. Und ich denke auch, dass
wir müssen die Tür zu unseren Anwesen öffnen. Wir müssen den Menschen verständlich machen, was wir tun, wie wir es tun. Und die Erfahrung von
der Landwirtschaft und der Weinherstellung, die wir tun, jeden Tag. Ich denke, es ist wirklich wichtig und es wird, schätze ich, in etwa 20 oder 30 Jahren werden die Leute, sie sind es bereits, aber sie werden immer neugieriger darauf, was wir tun, wie wir es tun. Und ich denke, die Weingüter und Anwesen zu öffnen, wird ein guter Punkt sein, damit die Menschen es verstehen.
Und auch in die Lage zu versetzen, zu erklären, was in einem Weinberg und in der Weinkellerei vor sich geht, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass wir leben Tag für Tag ganz nah an der Umwelt und der Natur.
Und ich denke, die Leute werden sich immer mehr darum sorgen.
Ich denke, es kann auch eine gute Idee sein, das Vergnügen des Weinverkostens mit dem Verständnis dessen, was vor sich geht, zu verbinden und vielleicht bewusster zu werden, was beim globalen Erwärmen passiert.
Ja. Understanding what's going on and maybe being more conscious of what's going on on the global warming. Yeah.
Wenn du mit jemand, Leben oder Tod, ein Glas Wein trinken könntest, wer wäre das? Was würdest du servieren? Und was würdest du denjenigen fragen?
That's funny because I always.
Ich denke oft darüber nach und ich habe das mit meinem Vater erlebt, weil als ich übernommen habe und er beim Wein probierte und sagte, es ist völlig anders und völlig anders in seinem Kopf war er ein bisschen, ich sollte nicht.
Ich hätte es nicht genauso gemacht und heute mag er den Wein wirklich, also teile ich wirklich gerne. Ich würde gerne ein Glas Roséwein mit meinem Urgroßvater teilen und ich würde auch gerne die Weine probieren, die er zu dieser Zeit gemacht hat, aber natürlich frisch und offensichtlich, es ist nicht möglich, aber es wäre eine wirklich gute Zeit, denke ich, zu versuchen zu vergleichen, was er zu dieser Zeit gemacht hat, zu seiner Zeit und was ich heute mache
und die Erfahrung zu bekommen und den Geschmack und die Meinung von meinem Urgroßvater zu bekommen, wäre wirklich lustig.
It would be a really good time, I think, trying to compare what he was doing at this time, at his time, and what I do today, and getting the experience and the taste and the opinion of my great grandfather would be really fun.
Seit ich Weinkarten gestalten durfte, war die Domain Ott eigentlich immer vertreten. Teilweise sogar mit verschiedenen Jahrgängen, was ich total spannend finde. Und ja, ich bin von der Qualität und auch von dem Gesamtkonzept unfassbar beeindruckt. Natürlich total spannend, wenn man dann den Vater dieser Weine mit einmal vor dem Mikrofon hat. Und ich finde, er konnte die Emotionen, aber auch das Bewusstsein, nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft, richtig gut rüberbringen. Ich hoffe sehr, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und du konntest das eine oder andere, nicht nur Wissenswerte, sondern auch Emotionale mit in dein Weinleben nehmen. Für uns war diese Episode ein richtig spannender Weg, weil wir das erste Mal die Stimme von Jean-François Ott mit KI übersetzt haben und so versucht haben, auch seine Stimme zu reproduzieren. Teilweise war die eine oder andere interessante Situation mit dabei, weil er ja kein Natural Speaker ist, obgleich er natürlich sehr gutes Englisch spricht. Aber die KI hat dann das als verschiedene Dialekte übersetzt und so verfiel er manchmal in seiner Stimmlage in einen österreichischen, mal in einen Schweizer Dialekt. Und ich hoffe, es war nicht störend und hat dir das ein oder andere Schmunzeln entlockt. Obgleich das Interview selber in Englisch mehr als salonfähig ist, waren wir der Meinung, dass es doch leichter verständlich ist, wenn wir es auf Deutsch präsentieren. Wie hat dir das gefallen? Findest du das Nutzen dieser digitalen Technik gut oder hättest du dann doch lieber die Variante in Originalenglisch gehabt? Das würde uns wirklich interessieren. Und wir, das bin ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt, die diesen Podcast ins Leben gerufen haben, damit du die Weingüter der Schlumberger Gruppe ein bisschen besser kennenlernen kannst. Und das Ganze resultiert aus unserem Ur-Podcast, wenn man so möchte. Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit, den wir jeden Freitag, also passend zum Wochenende, ausstrahlen. Also jede Woche eine neue Episode, jede Woche ein neuer Sommelier. Und am Dienstag gibt es Sommelier on Tour. In der ersten Woche haben wir das Featurette, wo wir das Weingut kurz vorstellen und den jeweiligen Protagonisten, wie eben in dieser Folge Jean-François, das erste Mal zu Wort kommen lassen. Und in der zweiten Woche haben wir das ausführliche Showcase. Und wenn du die Domain Ott nicht nur hören, sondern auch schmecken möchtest, kann ich dir empfehlen, als privater Weingenießer und Weinfreund einfach mal bei www.bremer-weinkollekt.de vorbeizuschauen. Da gerade im Augenblick in Verbindung mit der Domain Ott sehr interessante Pakete auf dich warten. Und wenn du von professioneller Seite schon Kunde bei Schlumberger bist, stehen natürlich die bekannten Ansprechpartner für dich bereit. Für alle, die es werden möchten. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, uns mit dem Kennwort Sommelier on Tour unter service@schlumberger.de zu kontaktieren und dich überraschen zu lassen, was wir dir von der Domain, aber natürlich nicht nur von der Domain Ott, anbieten können. Bis 31.10.2025 hat die Schlumberger Gruppe für den 2023er Clomeray einen unfassbar attraktiven Sonderpreis. Viel Spaß beim Vorbeischauen. Und ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn es dir Spaß gemacht hat zuzuhören. Und wenn du schon neugierig bist, welches Weingut als nächstes auf dich wartet. Denn da geht's nach Südtirol. Ich durfte Franz Haas Junior und Andi Punter treffen. Und sie präsentieren ihr Weingut. Das Weingut Franz Haas.